und was auch Sinn macht, ja, würde ich, glaube ich, genauso machen, wenn jetzt Compounder so groß wäre.
Und dann funktioniert gar nichts so wirklich richtig. Also so dieses klassische Jack of all trades, Master of none, wie man so schön sagt.
Und wenn das halt ein Großteil der Bevölkerung irgendwann annehmen sollte, dann sind wir einfach verloren. So.
Hey Leute, herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zur Jubiläumsfolge von Chianti und Riesling, die 30. Mein Name ist Carmine Sena, auch Mino genannt, das geht etwas leichter von der Zunge. Und mir gegenüber sitzt meine noch nicht 30-jährige, aber trotzdem 30 Folgen mich begleitende beste Freundin, Co-Founderin und daher auch Co-Hostin namens Paula Vorbeck. Paula, meine Liebste, wie geht es dir denn heute an diesem wunderschönen Samstagmorgen?
Eloquent wie immer. Geht ganz gut. Ich bin leider immer noch erkältet. Das zieht sich jetzt schon über Wochen, was mich ziemlich nervt. Aber ansonsten ist alles tipptopp. Bei dir?
Ja, soweit auch. Ich bin nicht erkältet, aber ich finde auch weiterhin, dass deine Stimme auch in einem, ich sag mal, leicht angeschnupften, erkälteten Zustand weiterhin ein Segen für jedes Ohr unserer Hörerinnen und Hörer ist.
Let's go.
Let's go.
Was ist das heutige Thema?
2 Wochen sind wieder vorbei. Mhm. Vielleicht kurze Einstiegsfrage. Wie hast du die 2 Wochen empfunden?
Sie waren jetzt mal etwas ruhiger als die 2 Wochen davor. Wir hatten in der letzten Folge besprochen, dass es da etwas, ich sag mal, Diskussionen insofern gab, dass halt wirklich viel gleichzeitig auf uns eingeprasselt ist und es einfach auch schwierige Diskussionen, sag ich mal, gab oder schwierige Entscheidungen zu treffen gab, so rum, die dann eben in entsprechenden Diskussionen geendet sind. Das hatten wir jetzt nicht. Das, ich sag mal, wir haben so schön wieder vor uns herarbeiten können. Von daher eher mal etwas ruhiger. Was sagst du?
Ja, was die Entscheidungen anging, war es ruhiger. Mhm. Aber ich finde irgendwie nicht vom Workload an sich, sondern eher von der Ablenkung mit Meetings, mit Terminen, war das für mich in den letzten 2 Wochen wirklich viel. Einfach, weil ich jeden Tag, weiß ich nicht, ab 9:30 oder so, saß ich ununterbrochen in irgendwelchen Gesprächen, aber mit potenziellen Partnern und Hochschulen und so, das, was ja gut ist. Deshalb sind aber auch ein paar Dinge wieder neu aufgekommen, die können wir gleich besprechen, wie wir damit umgehen. Aber eine Sache war ja interessant, weil wir jetzt vor einer Situation stehen, dass wir ja, wie ihr alle mitbekommen habt, unsere Finanzierungsrunde neulich erst geschlossen haben. Jetzt vor der Situation stehen, dass nochmal ein potenzieller Partner, strategischer Partner mit reinkommen möchte, auch in Form eines Investments.
Genau.
Also nicht nur die gemeinsame Arbeit aufziehen und irgendwie eine Partnerschaft formen, sondern wirklich auch Geld reinstecken. Ne?
Ja.
Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um, wenn man doch gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und deswegen, ja, wie du sagst, klar, es war ruhig im Sinne der Entscheidungsfindung. Ansonsten ist natürlich selbstverständlich wieder viel passiert. Das war ja unter anderem, das kann man ja jetzt quasi insofern sagen, weil es ja nicht zwingend irgendwelche weiteren Informationen aufschlüsselt, aber das war ja unter anderem schon einer der Gründe gewesen, weshalb wir damals, also bei der letzten Folge, darüber gesprochen hatten, dass es etwas heftigere Diskussionen gab, weil auch da quasi schon das im Raum stand, wie geht man damit um, was macht man, ist, sagen wir, quasi jetzt einfach, obwohl alles schon fertig und geregelt ist, nochmal aufmachen, sollen wir nochmal die ganzen Kosten eingehen für eine richtige Equity-Finanzierung, also wirklich mit Eigenkapitalerhöhung, oder soll man das Ganze irgendwie über Wandeldarlehen machen oder soll man es komplett ausschlagen? Das ist natürlich dann auch gar nicht so einfach zu entscheiden. Vor allem, wenn man, ich sag mal, in Anführungszeichen nicht in akuter Geldnot ist. Das ist ja nochmal was anderes, wenn man quasi weiß, okay, jetzt muss unbedingt Geld rangekarrt werden, weil sonst ist die Firma illiquide, ja, so wie wir es ja quasi in unserer vorherigen Runde hatten. Das war klar, wir müssen das Geld einsammeln, sonst können wir nicht operieren. Das ist ja jetzt nicht der Fall, weil ja gerade erst frisch Geld geflossen ist. Deswegen sitzt man da in einer ganz anderen Position, ne? Und hat da auch vielleicht dann so genau diesen Gedanken eben so, warum sollen wir uns jetzt diesen Stress machen, wir haben doch Geld, da jetzt irgendwie noch uns durchzuwursteln. Ne?
Genau, und zwei grundlegende Argumente sprechen halt dafür, dass man das tut. Einfach, weil zu einer Zeit wie dieser, wo Inflation und Rezession ja überall ist und Investoren sowieso sehr zurückhaltend sind, was Geld angeht und Finanzierungsrunden abgesagt werden, kann man so Geld eigentlich nicht ablehnen. Das ist erstmal der erste Punkt. Mhm. Zweitens ist es ja immer gut, auch Cash zu haben. Ne?
Ja, klar.
Das sollte man immer auch auf der Seite haben und haben wir auch sicher Verwendung für, bin ich mir ganz sicher. Und drittens ist das auch eine Bedingung dafür, dass diese strategische Partnerschaft, die ja für uns in unserem Bereich, in unserem Markt einfach unfassbar wichtig sein wird, losgehen muss. Ja?
Ja.
Und damit sie starten kann, sollte halt eine Untermauerung stattfinden und das Ganze sollte dann mit Aussicht auf eine Kapitalerhöhung mit dieser Firma festgelegt sein.
Ja. Ja, also das war quasi eine der Bedingungen, die der potenzielle Partner halt dann auch gestellt hat, was für ihn natürlich wirtschaftlich selbstverständlich sehr viel Sinn macht, weil, ja, wenn man sich strategisch und damit halt ein bisschen tiefergehend vereinen möchte, ja, oder eine Kooperation eingehen möchte, ist das natürlich schöner, wenn man weiß, dass da Aussicht auf irgendwelche Beteiligungen drin sind, ja, so dass man halt mehr Motivation in Anführungszeichen hat, sich dann da auch zu engagieren. Andererseits ist es natürlich, wie wir ja auch aus vielen anderen Partnerschaften wissen, auch möglich, das Ganze ohne sowas zu machen. Aber man hat halt natürlich einen ganz anderen Blickpunkt da drauf dann, ne?
Ja, man muss auch sagen, dass diese Firma deutlich größer ist als andere Firmen, mit denen wir bisher Partnerschaften eingegangen sind oder ungefähr die gleiche Größe. Und man muss auch dazu sagen, dass Startups, das ist ja kein Startup mehr, das ist ein mittelständisches Unternehmen in dieser Größe, die expandieren durch Investitionen.
Mhm.
Ja, also die gucken nicht mehr auf Wachstum innerhalb Deutschlands, die können nicht mehr arg viel an Kunden dazu gewinnen, die können nicht mehr arg viel an Reichweite generieren, als sie tun, sondern die expandieren, die vergrößern sich einfach durch Investitionen in andere Player im Markt, was völlig normal ist, was eine gängige Strategie ist und was auch Sinn macht, ja, würde ich, glaube ich, genauso machen, wenn jetzt Compounder so groß wäre und wir jetzt jede Uni Deutschlands drauf hätten, dann würde ich auch sagen, komm, lass uns doch mal umgucken, welche Produkte bieten wir nicht an, sollten aber in dem Student Lifecycle zum Beispiel auftauchen, können wir uns da nicht irgendwo mit einklinken.
Mhm.
Und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass natürlich so ein Partner dann viel mehr Energie reinsteckt, wenn er weiß, er ist beteiligt, als jemand, der vielleicht nur eine Umsatzbeteiligung zum Beispiel ausgemacht hat, ja, weil Umsatz, den diese Art von Unternehmen dann nicht mehr groß tangieren, diese paar hunderttausend, die man vielleicht dazu verdienen könnte, ist für uns sehr, sehr viel Geld, für die wahrscheinlich nicht und dementsprechend macht das Sinn zu sagen, ich möchte da gern mit ins Unternehmen rein, auch wenn es nur ganz kleine Anteile sind, ja, das ist ja jetzt nicht, dass die Hauptanteilshaber werden oder so.
Ja, klar.
Aber es ist alles auch nicht in trockenen Tüchern. Also wir reden hier komplett theoretisch. Das kann alles noch abgesagt werden, beziehungsweise könnte auch einfach nicht durchgezogen werden. Aber so wie es momentan aussieht, glaube ich, dass wir auch alle der Meinung sind, dass diese Partnerschaft losgehen muss.
Ja, und wir werden natürlich euch auch dann darüber berichten, wenn das entsprechend geregelt wurde, wir uns entschieden haben final. Kann ja auch sein, dass das mal für euch relevant sein wird, wenn ihr eben auch gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen habt und sich dann eben irgendwann mal da drauf jemand meldet, der dann auch gerne eingestiegen wäre oder einsteigen möchte. Wie geht man dann damit um?
Genau, also das Ganze ist ja auch erst gerade aufgekommen.
Mhm.
Wir wissen ja noch nicht so lange davon, deswegen können wir auch noch gar nichts dazu sagen.
Genau.
Aber wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, Mino, ich wollte noch eine Sache mit dir besprechen.
Mhm. Aber nur eine.
Okay. Gerade im Zuge der ganzen Gespräche hatte ich mit vielen Leuten Kontakt, vor allem auch aus dem Ausland, die alle irgendwie mit Student Recruitment, aber auch einfach von Vernetzung von Institutionen mit Menschen, ja, also geht auch in die Jobrichtung, geht in alle möglichen Richtungen, hatte ich Kontakt. Und es ging jetzt 3-4 Mal in den letzten 2 Wochen um quasi andere Business Units, ne? Also wollt ihr euch nicht da und da vergrößern? Habt ihr nicht Interesse, da mitzumachen? Mit eurer Prüfung könnt ihr doch das und das machen.
Ja.
Also immer so weg von unserem Kernmodell und immer so Überlegungen, hey, damit könntet ihr extra Geld verdienen, damit könntet ihr noch extra Ausbau machen. Und das hat sich in den letzten 2 Wochen so angehäuft, habe ich das Gefühl gehabt. Also wir haben das schön alles dokumentiert und runtergeschrieben. Und wenn man sich jetzt die verschiedenen Felder mal anguckt, die haben alle was mit unserem Kernmodell zu tun. Ganz klar, das geht alles von Compounder aus. Aber ist halt nicht das Geschäftsmodell, was wir gerade fahren. Ne?
Ja.
Also mit Vermittlungsprovision. Und da muss ich auch sagen, dass ich jetzt mir in den letzten 2 Tagen auch nochmal so selber einen Cut reingehauen habe und gesagt habe, okay, Fokus, ja, ja, die 3 wichtigsten Themen, auch rund um die Plattform, darauf fokussieren wir uns.
Ja.
Alles andere, was noch so nebenher läuft, was man einfach umsetzen kann, was dann vielleicht auch schnell Umsatz bringt, kann man sich gerne überlegen,
ja,
können wir auch gerne diskutieren, aber Fokus wieder, ne? Und das ist mir in den letzten 2 Wochen echt ein bisschen flöten gegangen. Also dieses, okay, jetzt fokussieren, dann kommt nämlich jemand und verspricht dir natürlich irgendwie, ja, hier und da was und dann denkst du dir, ja cool, klingt gut und das, so könnten wir wachsen, ja. Und dann muss ich mich aber nach so einem Gespräch auch nochmal zurücklegen und sagen, okay, du bist jetzt nicht naiv, du, mhm, rennst nicht allem hinterher, schreib es dir ordentlich runter, könnte was für später sein, Fokus, ja, aufs Kernmodell. Ja? Und das hatte ich in den letzten 2 Wochen irgendwie schon 3-4 Mal.
Krass, ja. Mhm. Ja, das, die Sache ist ja wirklich die, und das wissen wir ja auch selbst, wir haben eine sehr, sehr coole Sache entwickelt, die man in verschiedenste Richtungen eben nutzen kann. Wir können sie nutzen für unsere Plattform, die wir jetzt gerade haben, so wie wir es fahren. Wir wissen ja und haben das ja auch schon, glaube ich, mehrmals hier im Podcast erzählt, dass wir beispielsweise diese Software, die wir entwickelt haben, auch an öffentliche Hochschulen beispielsweise vermitteln können im Sinne, mhm, eines Software-as-a-Service-Modells, ne? Weil die müssen natürlich noch viel mehr Werbung prüfen und dann passt das natürlich da perfekt rein. Wir können in die Richtung Unternehmen gehen und so weiter und so fort. Also wir wissen das ja selbst, dass das einfach unendlich, nicht unendlich, aber ziemlich groß verbreitet werden kann, man sich breit aufstellen kann. Das Problem an der Sache ist aber, wie du sagst, dass man dann so ein bisschen diesen Fokus insofern verliert, dass man eben sagt, okay, dann lass mal das machen, lass mal das machen, lass mal das machen, lass mal das machen. Und dann macht man quasi alles nicht richtig.
Mhm.
Und dann funktioniert gar nichts so wirklich richtig. Also so dieses klassische Jack of all trades, Master of none, wie man so schön sagt, ne? Also dass du versuchst, alles gleichzeitig zu können, aber du bist im Keinen richtig gut. Also ist eigentlich immer die cleverste Sache, auch wenn die Verführung selbstverständlich da ist, und das ist ja auch, kann man das ja nachvollziehen, ist doch eigentlich immer der beste Vorgang, erstmal das eine so gut wie möglich machen und dann, wie du sagst, die Sachen, die man ohne Probleme nebenbei sowieso schnell mal so rauspfeffern kann, gar kein Problem, ja, dann haben wir noch nebenbei ein bisschen Geld, das reinfließt, aber alles, was quasi größere Projekte sind, die müssen nachrangig gestellt werden oder man muss dann sagen, okay, der Fokus wird von Punkt A zu Punkt B komplett verlegt, weil man eben sieht, dass beispielsweise Punkt A nicht so funktioniert, wie es sein soll. Das ist dann nochmal was komplett anderes. Aber mehrere Sachen gleichzeitig fahren ist immer ein bisschen schwierig, weil man sich da gerne verzettelt. Ja.
Mhm, ganz
und,
genau.
Und ich glaube auch gerne, dass das für dich dann auch anstrengend war. So im Sinne von, oh, so viel Input. Und dann musst du dich erstmal wieder fokussieren. Es ist gar nicht mal so zu unterschätzen. Ne?
Mhm, genau. Und da hatte ich auch manchmal das Gefühl, dass manche Optionen, ne, die man hat, die sollte man machen, aber es gibt einen gewissen Zeitpunkt dafür. Verstehst du, was ich meine? Also da ist Timing einfach richtig wichtig.
Ja.
Und man sollte die Gespräche auch früh führen und auch früh drüber nachdenken. Aber Kapazität und irgendwie eigene Mitarbeiter dafür oder sowas hat man einfach momentan noch nicht.
Ja.
Ne? Und deswegen solche Partnerschaften, wie wir jetzt gerade angesprochen haben, die uns Kernmodell enorm pushen würden, die wirklich dafür sorgen würden, dass unser Traffic enorm steigt, ja, das macht Sinn und da muss man hart diskutieren, wie wir es auch getan haben und Energie reinstecken. Und das ist auch so ein Thema, was ich hatte. Wo steckt man Energie rein?
Ja.
Wo ist die eigene Manpower sozusagen am wichtigsten verteilt? Und gerade bei uns Gründern ist ja, glaube ich, die Arbeitszeit im Startup das die wichtigste.
Mhm,
und natürlich gibt es dann hier und da Punkte, wo man unterschiedlicher Meinung ist. Aber wenn man quasi immer den Fokus hält und sagt, okay, wir können über alles diskutieren, aber wir müssen auch immer wieder zu unserem Kern zurückfinden, dann funktioniert das auch. Und dann funktionieren auch weitere Business Units. Das kann auch gehen, ja. Dass man sagt, okay, das haben wir jetzt gemacht, das hat funktioniert. Und jetzt gucken wir uns mal diese Sache an, ja, was ja auch mit uns zu tun hat, aber eher indirekt.
Absolut, ja, absolut. Ja, weil irgendwie muss man halt priorisieren, weil man halt sich halt auch nicht aufteilen kann. Ne? Und man kann halt auch nicht aus der Hand heraus mehrere Mitarbeiter einfach herzaubern, das geht auch nicht. Selbst wenn wir ausschreiben, was wir ja gerade gemacht haben, sieht man ja, dass im Recruiting-Prozess man mit allen möglichen Sachen konfrontiert wird. Also ob das jetzt, keine Ahnung, Mitarbeiter sind, die im allerletzten Moment nochmal zurückziehen, ob das Mitarbeiter, potenzielle Mitarbeiter in dem Fall sind, die scheinbar die Stellenausschreibung nicht gelesen haben und dann mit komplett anderen Qualifikationen oder nicht vorhandenen Qualifikationen kommen, das ist gar nicht mal so zu unterschätzen und von daher muss man mit dem arbeiten, was da ist, und muss halt dann eben auch weise seine Ressourcen allokieren, wie man so schön sagt. Mhm. Ne?
Ja. Ganz genau. Ja, also das war was, was mich auch so ein bisschen umgetrieben hat.
Wie, das hat dich umgetrieben? Dann ist das ja in der falschen Kategorie.
Wirtschaftlich, nicht privat. Geschäftlich. Genau. Und hat mich aber auch gefreut, ne, dass die Leute auf uns zukommen und sagen, hey, die haben da und damit was zu tun. Die sind große Player im Markt. Das habe ich jetzt echt schon öfter gehört, dass wir ein wichtiger Player sind, auch wenn wir jetzt noch nicht die Größe erreicht haben wie andere, die schon länger dabei sind. Aber wir haben einfach dieses Tool, das keiner hat. Ja. Und das kam jetzt immer wieder raus, Leute, wir müssen irgendwie zusammen was machen.
Ja.
Weil das hat Riesenpotenzial. Und dann wirst du natürlich auch leicht verführt, ne?
Stimmt, ja.
Weil immer, wenn die Worte großes Potenzial fallen, dann bist du natürlich als Gründer erstmal geile Nummer und bist erstmal happy drüber, dass du was Cooles erschaffen hast.
Ja.
Aber unser Modell hat auch sehr großes Potenzial und das läuft ja auch schon. Deswegen müssen wir das einfach auch am meisten pushen.
Absolut. Ich finde sehr schön, dass man mittlerweile eben sieht, wie du sagst, dass die Leute auf uns zukommen, weil sie einfach auch mittlerweile wissen, wer wir sind. Das ist halt das Coole, ne? Klar, wir sind von, ich sag mal, wirtschaftlich jetzt vielleicht noch nicht dieser große Player am Markt, aber wir sind vom Namen her mittlerweile einer geworden, auf jeden Fall auf der Seite der Hochschulen selbst, also dass man uns im Markt selbst kennt. Jetzt ist das Problem in Anführungszeichen auf der anderen Seite, dass wir natürlich die ganzen Studis auch davon überzeugen müssen, dass man uns kennt und man dann ein großer Player auch da ist. Aber wie du sagst, die Leute kommen natürlich auch immer mit ihrem eigenen wirtschaftlichen Interesse, ja, und versuchen dir so ein bisschen Honig um den Mund zu schmieren, so, du hast so ein geiles Tool, ganz klasse. Und jetzt lass mal gucken, wie wir in irgendeiner Form da was draus machen können, was auch mir in die Karten spielt sozusagen. Mhm. Ne? Deswegen, der Hype ist immer nice, weil man dann halt irgendwelche coolen potenziellen Partnerschaften oder sonst irgendwelche Kooperationsmöglichkeiten halt dann eben angeboten bekommt, die mal mehr, mal weniger Sinn machen, das auf jeden Fall. Aber wo man halt immer, wie du sagst, dann nochmal kurz reflektieren muss, okay, warte mal, also sagt er das jetzt, weil er gerne selber irgendwie, weißt du, davon profitieren möchte? Er verspricht mir hier irgendwie das Blaue vom Himmel? Oder ist das wirklich was, wo man sagt, okay, das macht einfach Sinn, lässt sich so umsetzen, dazu brauche ich jetzt nicht irgendwie 5 Leute einzustellen und nochmal 250.000 Euro Kapital aufzunehmen, ne? Das ist halt der Unterschied, ne?
Ganz genau. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Da werden ein oder zwei Sachen werden auf jeden Fall vermutlich in die engere Auswahl kommen, was wir als nächstes tun. Dementsprechend werden wir da auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen müssen. Aber wie gesagt, jetzt ist erstmal wieder Fokus auf dem Kernmodell und gucken, dass wir die Partnerschaften ordentlich hinkriegen, dass wir eventuell nochmal Geld aufnehmen und dann kann es richtig losgehen.
Und dann werden wir auch hier darüber berichten.
Absolut.
Was ist passiert?
Nicht nur bei uns, sondern auch in der Welt ist wieder einiges passiert, wirtschaftlich, aber auch rein politisch. Wir fangen wie immer mit unserem ersten Thema an, Krieg gegen die Ukraine. Es hört einfach nicht auf. Russland verlegt jetzt Atomwaffen nach Belarus. Keine so schöne Nachricht, auch nicht für uns. Russland hat ein Krankenhaus angegriffen in Dnipro mit mindestens 2 Toten und 30 Verletzten. Das ist auch ein klares Zeichen dafür, dass sie halt, nicht nur Infrastruktur angreifen, jetzt irgendwie Stromversorgung oder Waffenarsenal, sondern halt auch auf Zivilisten gehen. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland sieht Waffenlieferungen für verantwortbar. Ja, das Thema kippt ja auch immer hin und her.
Ja. Ja, sie will auf jeden Fall Friedensverhandlungen trotzdem, aber man sieht quasi nicht ein Problem damit, dass generell Waffen geliefert werden. Ne?
Und unser Bundeskanzler Scholz hat bei seinem Besuch in Estland das Bekenntnis zur Verteidigung der baltischen NATO-Partner im Fall eines Angriffs bekräftigt. Klar, ich meine, ist er ja verpflichtet, muss er, wissen sie alle. Und das ist ja auch die große Sorge, dass die NATO da mit reinrutscht.
Ja, aber die baltischen Staaten haben da tatsächlich auch ein bisschen Panik, ne? Weil sie haben ja gesehen, wie schnell das gehen kann. Und weiß nicht, ob Putin da unbedingt Stopp vormacht. Das kommt halt so ein bisschen drauf an, wie es jetzt in der Ukraine quasi verläuft. Ne?
Genau, ganz kurz eine Zwischenfrage. Wir kommen zwar demnächst zur USA und Donald Trump, aber Donald Trump hat ein Interview bei CNN gegeben und hat gesagt, dass er den Ukraine-Krieg, sollte er wiedergewählt werden, innerhalb von 24 Stunden beendet. Und dann wurde er daraufhin gefragt, wie er das machen soll oder wie er das machen will. und hat dann halt gesagt, er wird sprechen. Ja. Und jetzt haben verschiedene Experten das natürlich analysiert und haben gesagt, okay, er hat zwei Möglichkeiten. Entweder er stoppt jegliche Waffenlieferung sofort und wenn USA aufhört zu liefern, ist die Ukraine geliefert. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann droht er mit Nuklear. Beides nicht wirklich cool.
Ja, absolut nicht.
Wollte ich mal nur kurz mal eingeworfen haben.
Ja. Weil du es gerade kurz sagst, wir wollen uns ja natürlich nicht so krass an den News immer aufhängen, damit es nicht so lang wird, aber ich habe vor, ich glaube 2 oder 3 Tagen war das, bei The Pioneer Briefing, das war ursprünglich Gabor Steingarts Morning Briefing, gehört, das war das ehemalige Korrespondent in der Welt, glaube ich, Weltzeit, eine von den größeren Zeitschriften. Der lange auch Moskau-Korrespondent war, der hat ein Buch geschrieben zusammen mit jemand anderen, fiktives Buch darüber, wie es im Jahr 2025 wird, oder 2024 nach der Präsidentenwahl, dass Trump an die Macht kommt wieder und sich dann eben mit Putin verbündet und da Trump ja eh überhaupt gar kein Interesse an Europa hat, quasi das so geregelt hat, dass er Putin Europa überlassen hat und dafür hat Putin ihm China überlassen. Auch sehr spannende Konstellation. Da müsst ihr mal entweder irgendwie gucken, wie das Buch, ich habe mir leider den Titel nicht gemerkt, wie das Buch heißt und euch da mal reinlesen oder mal den Klappentext lesen oder einfach von Pioneer das Morning Briefing von vor 2 Tagen hören, also vom Donnerstag, das war sehr, sehr spannend zuzuhören, weil der wurde interviewt und hat so ein bisschen darüber erzählt. Ein interessantes Gedankenspiel. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Kein so interessantes Gedankenspiel, weil leider Realität, hier wieder der Meister der Überleitung, weil leider Realität ist der Streit in der Koalition. Wir hatten es ja schon beim letzten Mal gehabt. Das war, glaube ich, auch eins der Themen. Streit in der Koalition ersetzt sich fort. Wir haben hier das Gebäudeenergiegesetz oder man nennt es auch gerne umgangssprachlich das Wärmepumpengesetz. Das spaltet die Koalition derzeit sowohl inhaltlich, also was genau rein soll, wie es umschrieben wird, aber auch beim Zeitplan. Habeck wollte das ja quasi jetzt in die erste Lesung geben und direkt noch vor der Sommerpause irgendwie beschließen lassen. Da stellt sich jetzt aber die FDP quer, denn sie fordert auf der einen Seite Nachbesserungen und hat wirklich diese erste Lesung im Bundestag blockiert. Das wurde so und so gesehen. Manche finden das sehr gut, manche finden es nicht so gut. Unter den letzteren ist beispielsweise auch Wirtschaftsminister Habeck. Der wirft nämlich seinen Koalitionspartnern hier Wortbruch vor. Und was ganz spannend ist, dass Scholz in dieser ganzen Debatte verdächtig still ist. Man hört ihn überhaupt nicht dazu, weshalb viele jetzt eine Art Machtwort erwarten oder fordern. Nicht zwingend so, wie es bei der AKW-Debatte war, also hier so ein Kanzlerentscheid oder wie das hieß, ne, weil das kann man, diese Karte kann man nicht so ganz oft ziehen, sondern einfach irgendwie, dass er sich positioniert. Und hier finde ich ganz spannend, Paula, weil du ja mal meintest, für ihn ist das ja eigentlich ganz gut, ne? wenn FDP und Grüne sich streiten und er sich eher so ein bisschen auf die Seite der FDP stellt. Habe ich heute Morgen in der Tagesschau erst wieder einen Kommentar dazu gelesen und fanden die in etwa auch so, weil er ist angewiesen auch auf so, die Stimmen, ne? der FDP. Ja?
Ja, und es ist halt irgendwie gerade so ein Machtkampf, so ein Hahnkampf zwischen Lindner und Habeck. Mhm. Und Scholz sitzt in der Mitte und reibt sich die Hände und sagt, ja, mach doch, kann nur gut werden. Allerdings merkt man ja auch an den Umfragen und Statistiken, dass auch die SPD da schwer drunter leidet.
Ja, klar.
Einfach, weil die Ampelkoalition als Ganzes gesehen wird.
Ja.
Und wenn die sich zerfleischen innerhalb, dann macht das dem Land, bringt das überhaupt nichts. Dem Einzigen, der das was bringt, ist der AfD.
Ja.
Und die AfD gewinnt dazu, das ist enorm. Das ist wirklich schlimm. Die waren ja quasi abgeschrieben, die waren ja tot.
Ja.
Und jetzt kommen die wieder mit Macht und haben ja teilweise schon 18-20% in manchen Gegenden. Das ist unfassbar. Das ist mehr als die SPD hat.
Ja.
Und das ist zwar jetzt überwiegend, ich sag mal, nur im Osten so, aber das wird sich ausweiten. Ja, weil neulich hat es einer bei Lanz verglichen mit dem Zustand vor der Übernahme der Nationalsozialisten, dass es ein Parteienchaos gab und sich alle Parteien an die Gurgel gegangen sind und es keine richtige, ich sag mal, Politik gab und sich dann an die, ich sag mal, Alternativen, an die Rechten gewandt wurde. Ja?
Ja, klar.
Und er sieht das jetzt in natürlich sehr, sehr stark abgeschwächter Form wiederkommen. Und das ist schon beängstigend, finde ich schon. Also ich finde, in diesem Land geht momentan irgendwas vor sich. Das habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und diejenigen, die Mitte, die für die wir ja auch stehen, ja, egal welcher Partei man dann am Ende sympathisch gegenübersteht, wir müssen das aufhalten.
Absolut.
Meiner Meinung nach. Und egal, ob du für Klimakleber oder gegen Klimakleber bist, lieber habe ich die Grünen als die AfD.
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Ja, ja gehen wir in die USA, wie gerade schon versprochen. Jetzt ist es offiziell. Ron DeSantis hat seine Kandidatur für die Republikaner angekündigt. Mhm. Er möchte also nächstes Jahr für die Republikanische Partei als Präsidentschaftswahl auftreten. Ron DeSantis ist seit 2019 Gouverneur in Florida. Mhm. Und hat einen sehr, sehr starken rechtsgerichteten Kurs, mhm. den er vertritt. muss man sich mal so ein paar Interviews und ein paar Reden, die er schwingt, anhören. Das ist wirklich krass, was der da von sich gibt. Aber ja. es ist nicht ganz viel anders wie Trump. Ja. Nur, das sagen ja viele, Trump mit Hirn.
Ja.
Weil Ron DeSantis ist ein Politiker. Der weiß, wie es funktioniert. Ja. Der hat ganz, ganz große Beliebtheit in Florida erreicht, auch durch seine Anti-Corona-Politik, wo mhm. er gesagt hat, ich halte alles offen. Dann will er ja auch quasi die öffentliche Verbreitung von Themen wie Homosexualität und Transgender und sowas will er komplett verbieten. Mhm. Er ist wirklich sehr, sehr rechts. Ja? Ja. Und egal wer, ob nachher Trump oder DeSantis antritt, keiner davon darf gewinnen, weil das wäre für uns in Europa eine Katastrophe.
Ja.
Trump ist tatsächlich über diese Kandidatur amüsiert. Hm. Die waren ja auch mal Sympathisanten. Also DeSantis hat Trump unterstützt.
Ja.
Mittlerweile ist das nicht mehr so. Und Trump hat sich geäußert und sagt natürlich, nur einer kann Amerika wieder groß machen. Hm. Und wer soll es anders sein als Donald Trump?
Ja, klar.
DeSantis hat im Anschluss an die Veröffentlichung der Kandidatur eine Diskussion auf Twitter geführt, zusammen mit Elon Musk. Mhm. Und die war von technischen Schwierigkeiten geplagt.
Ja.
Also da war, der Auftritt war eine Katastrophe. Und Donald Trump hat im Anschluss auch gesagt, Ron DeSantis kümmert sich um das Land so wie um seine Veröffentlichung.
Ja.
Und hat natürlich damit schon den ersten Punkt. Ich freue mich einfach nur sowas von auf Anfang nächsten Jahres, wenn die ganzen Debatten losgehen.
Oh, ja.
Oh.
Oh,
und ja. dann aber auch die Debatten untereinander. Mhm. Also erstmal nur Republikaner unter sich.
Ja.
Das ist so ein Spaß.
Ja, das wird lustig und dann haben wir auf jeden Fall viel auch immer wieder zu berichten hier. Dann füllt sich unsere News-Section von ganz alleine, ja.
Das wird so lustig, wenn da DeSantis gegen Trump
ja.
und Trump macht sie ja alle fertig, ey. Also das kann er schon gut, ne?
Ja, das auf jeden Fall.
Der hat da immer schon einen lustigen Spruch auf Lager, aber ich bin mal gespannt, es wird vermutlich wird es dann einer der beiden werden, weil mhm. es sind ja auch noch 5 andere neben Ron DeSantis, die antreten wollen. Es wird wahrscheinlich einer der beiden werden und dann kommt es darauf an, wer wird von den Demokraten aufgestellt und es sieht ja momentan nochmal nach Biden aus.
Mhm.
Das heißt, es könnte nochmal ein Rematch zwischen Biden und Trump geben. Ja. Mal sehen.
Also wird es entweder einer von Biden oder Biden?
Pflegereform.
Ja, du hast es gerade gesagt, Pflegereform. Nach langen Ringen hat der Bundestag die Pflegereform beschlossen. Eher schlecht als recht, wie es momentan so ein bisschen durchklingt. Die Opposition bezeichnet das Gesetz nämlich ein bisschen als dürftiges Aufsichtfahren wegen zu geringer Anpassung, was die gesamten Strukturen angeht und was wie gefördert werden soll. Finanziert wird das Ganze durch höhere Beiträge zur Pflegeversicherung und zwar schon ab Juli. Ihr habt gegebenenfalls auch schon alle einen Brief bekommen. Ich habe den irgendwann vor 3 Wochen oder so bekommen, wo es schön drin stand, das jetzt um 0,35%, klingt immer so wenig, ist aber am Ende doch ein Stückchen, die Pflegeversicherung steigt und zwar für Kinderlose noch stärker, das heißt bei mir ist es sogar mehr. Du, meine Liebe, musst nur 0,35% mehr bezahlen, ich, keine Ahnung, 7 oder so, also 0,7.
Ich sag doch, Kinder sind gut.
Ja, ja, dafür auf jeden Fall, zum Sparen auf der einen Seite und dann sind sie einmal leider ganz teuer auf der anderen Seite. Und gegen noch höhere Beiträge, also Erhöhung der Beiträge, sperrte sich die FDP, selbstverständlich, weil es sonst wieder ausufert und damit wollten sie ja, oder damit sind sie angetreten, dass es nicht zu stark steigt alles. Ja. Aber ja, unser Bundesminister Karl Lauterbach steht da jetzt gerade ziemlich in der Kritik aus vielen Seiten. Presse sieht das nicht gut, die Fachkräfte sehen das nicht so gut. Bin mal gespannt, ob das wirklich am Ende so umgesetzt wird, obwohl es ja jetzt beschlossen wurde, ne?
Da bin ich auch gespannt. Das weiß man ja bei dieser Regierung nie, ob was umgesetzt würde,
oh.
auch wenn es beschlossen wurde. Gehen wir nach Hamburg. Mhm. Nach dem Super-GAU in NRW, was die Abi-Klausuren angeht, kam der nächste Super-GAU in Hamburg auf. Und zwar haben Hamburger Schüler KI benutzt, um ihre Abi-Prüfungen schreiben zu lassen und wurden erwischt. Sie schmuggelten Zweitgeräte in den Raum und nutzten die KI von OpenAI, uns allbekanntes ChatGPT. Mhm. Die Lehrer wurden bei manchen Klausuren misstrauisch und nutzten ebenfalls eine Software, womit sie überprüfen konnten, ob KI genutzt wurde. Mhm. Und da kam das dann natürlich raus. Nun fordern die Schulleitungen klare Regelungen von Behörden zum Umgang mit KI. Gibt es ja auch eine große Spaltung. Viele sagen, wir müssen das mit reinnehmen, weil das unumgänglich ist. Das wird ja auch immer mehr statt weniger. Und andere sagen, wir sollten es komplett lassen. Ja. Aber man sieht ja, was passieren kann.
Ja, eben. Vor allem, weil die halt, die nicht erwischt wurden, haben halt manchmal so komische Klausuren gehabt, dass an einer Stelle halt unglaublich schlecht waren, auf der anderen Stelle auf einmal ein fantastischer Text erzeugt wurde. Und ich muss auch sagen, ich habe zum Ende des Semesters jetzt von einer Studentin, die etwas unzufrieden war mit ihren Ergebnissen, richtig geil eloquente E-Mails geschickt bekommen. Die kann aber, wenn du mit ihr redest, keine drei Sätze gratis Englisch reden sozusagen. Und dann denke ich mir jedes Mal so, oh, ich weiß ganz genau, wo du diesen wunderbar eloquenten Text her hast. Also entweder hast du ihn von ChatGPT schreiben lassen oder, kam ja jetzt auch gerade raus, Google hat ja in Gmail jetzt eine KI integriert, wo du auch nur so eine Zeile schreiben musst. Ne? Mach mir bitte eine Antwort auf diese und diese E-Mail. Frag irgendwie nach einer statt einem Gutschein nach einer kompletten Erstattung und dann schreibst du dir so eine ganze E-Mail runter. So sah es auf jeden Fall aus.
Ja, spannend, was es alles gibt.
Ja, ja. Und zu guter Letzt sind wir bei unseren berühmten Compounder-Wirtschafts-News und gehen da mal kurz durch. Wir haben es gesehen, leider Gottes rutscht die deutsche Wirtschaft in eine Rezession. Du hast schon angeteasert zu Beginn, denn das Bruttoinlandsprodukt ist jetzt zum zweiten Mal in Folge gesunken. Schade, weil wir hatten ja vor zwei Episoden oder vor drei Episoden noch darüber gesprochen, dass wir ja endlich aus der Inflation raus sind oder es zumindest danach aussieht. Jetzt sind wir sogar in eine Rezession gerutscht. Was auch nicht ganz so geil für viele Leute sein wird, ist, dass Netflix jetzt verstärkt gegen Account-Sharing vorgeht und da unter anderem auch den Zugang von euren Freunden blocken wird, wenn sie merken, dass dann nicht mehr aus dem Haupthaushalt sozusagen drauf zugegriffen wird. Ja, Paula, was machst du denn dann?
Kein Netflix mehr schauen. Ich habe übrigens ein cooles Bild gesehen, da hat dann Amazon Prime Video hat ein Bild gepostet und ganz viele verschiedene Accounts, wo man über Prime gucken kann, was sie veröffentlicht. Unter den Post von Netflix, Sharing is Love oder sowas, oder Account Sharing is Love aus 2017.
Ja, ja.
Und das nutzen die jetzt natürlich als riesen Marketing-Gag.
Ja, das ist halt das Lustige, weil sie haben wirklich damals noch schön aktiv damit geworben und jetzt merken sie natürlich, dass das zu viele Leute machen und denen damit viel Geld flöten geht, ne? Ja.
Ja, und ich glaube, dass sie jetzt tatsächlich auch, die Strategie wird aufgehen. Ich glaube, dass die mehr Geld einnehmen werden und die Leute, die, so wie ich, gute Freunde hatten und ja, ganz tolles Verhältnis zu ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die werden sich jetzt so einen Account holen, einfach weil Netflix die besten Inhalte hat. Das ist einfach so.
Ja.
Netflix bringt Sachen raus, die finde ich so spannend, ja auch was Biografien und sowas angeht. Da kann leider ein Amazon Prime nicht mithalten.
Absolut nicht. Ja. Was auch nicht mithalten kann, ist die türkische Lira, denn die fällt vor der Stichwahl auf ein Rekordtief. Wir sind ja leider weiterhin noch nicht auf der am Ende der Stichwahl angekommen, deswegen müssen wir da beim nächsten Mal drüber berichten. Aber aktuell steht sie beim Kurs 1 US-Dollar zu 20, irgendwas türkischen Lira. Also sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr teuer geworden. Was auch sehr teuer höchstwahrscheinlich wird, ist ein großes Datenleck bei Tesla. Dem Handelsblatt wurden nämlich über 100 GB sensible Daten zugespielt zu Mitarbeitern und Co. Sehr, sehr schwierig. Und auch teuer hat es Meta getroffen. Die müssen nämlich 1 Milliarde Euro Strafe zahlen wegen Datenschutzverstößen in Europa gegen die Datenschutzgrundverordnung. Und das ist das größte Urteil bis jetzt. Die sind zwar in Revision gegangen, ich bin aber mal gespannt, wie das am Ende endet. Also, ihr seht, teure Wirtschaftsnews diesmal. Ja?
Wahnsinn, wie viel Geld da fließt. Bevor wir zu deiner Lieblingskategorie kommen, wollte ich noch einen Tipp raushauen. Und zwar die Markus-Lanz-Sendung vom 25. Mai. Hatte ich dir ja auch empfohlen schon die Woche.
Sie war eine Shitshow.
Sie war eine Shitshow. Da sitzt ein Klimaforscher, Professor Mujib Latif, der anerkannter Klimaforscher ist und sich mit seinem Leben lang mit nichts anderem beschäftigt hat und durchaus Experte in seinem Gebiet ist. Und daneben sitzt der AfD-Politiker Steffen Kotré, der übrigens vorher bei der FDP war. Shame on you.
Wir können nichts dafür, wir müssen leider alle Leute aufnehmen, ne? Was weiß ja. Ne?
Ja, zum Glück ist er dann abgewandert, genau. Weil so jemanden willst du nicht bei dir in der Partei haben. Auf jeden Fall hat diese Diskussionen, auch rund um Melanie Ammann, die war auch dabei, die Journalistin, ging es um den menschengemachten Klimawandel, beziehungsweise wie der Klimawandel bekämpft werden soll. Und diese Diskussion war so schrecklich, weil da sitzt wirklich Expertise gegen Dummheit auf einem Quadratmeter und diskutiert gegen eine Wand. Ja? Also egal, welche Argumente du bringst, wie wissenschaftlich fundiert, mit Zahlen unterlegt, diese Leute, die da nicht dran glauben oder das nicht wahrhaben wollen, die diskutieren wirklich wie kleine Kinder.
Ja,
und das absolut. Hat mich so genervt, weil ich bin wirklich keine Ökotussi und ich finde auch dieses an die Straße kleben und letzte Generationsthema nicht cool. Aber da wirst du echt zum Mörder, ey.
Ja, da kocht das Blut, wirklich.
Ja, weil da sieht man mal, wie engstirnig manche Leute sind. Und wenn das halt ein Großteil der Bevölkerung irgendwann annehmen sollte, dann sind wir einfach verloren. So, ganz im Ernst.
Absolut.
Weil ich das auch manchmal im engeren Bekanntheitskreis habe, dass Leute das auch so sehen. Ja, wo ich denke, hä? Wie? Also, ne, dass ich so Leute kenne, glaube ich manchmal gar nicht. Ja?
Ja, klar.
Aber das weiß man vorher. Das sind ganz normale Menschen, mit denen du super viel Spaß haben kannst. Und dann haben die manchmal solche Einstellungen. Du denkst dir so, hä?
Ja,
wie geht sowas? Und da muss man sich aber dann wirklich konstruktiv wehren und auch argumentieren.
Genau.
So, und das ist ganz wichtig. Und man kann natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Aber so wie da in dieser Sendung darf es nicht sein.
Nee, absolut nicht.
So dürfen Diskussionen, und dann sag ich, bin ja der Meinung, gib den Leuten keine Bühne, das siehst du ja anders, man soll ja mit jedem sprechen und so, bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall, aber solche Leute bitte nicht.
Aber du hast ja gesehen, dann, wie er zerfetzt wurde in der Sendung, weißt du, also von daher finde ich, das ist sogar noch eher ein Zeichen dafür.
Das macht er mit Absicht.
Ja, natürlich, aber...
Das macht er mit Absicht, um populistisch aufzutreten, ja, der will nichts anderes als diese Reichweite, dass manche Leute denken, ha, der sieht das auch so. Weißt du, ich meine?
Ja.
Das darf man
aber
gar nicht.
Aber die Leute, die das sagen, die kannst du sowieso nicht mit guten Argumenten überzeugen. Alle anderen, die halt so schwimmen zwischendrin, die sehen wenigstens, dass da konstant eben Gegenfeuer kam, und zwar mit richtigen Argumenten, während er ja keine einzige Frage ordentlich beantwortet hat. Und das ist halt die Sache, ne? Du kannst halt die Leute, die dann noch schwimmen, die noch, ich sag mal, Skeptiker sind und sagen, okay, ich höre mir jetzt mal beide Seiten an, die können ja sehen, dass du von der einen Seite gar nichts hören kannst, weil sie gar keine Argumente haben. Aber wenn du das unterdrückst, dann sorgst du nur dafür, dass die Leute, die sowieso schon skeptisch sind, und die Leute, die sowieso auf der ganz anderen Seite stehen, dass sie nur sagen, ja, seht ihr, wir werden ja sowieso bei so Diskussionen nicht eingeladen, und die wollen nur unterdrücken die Wahrheit sozusagen. Ne?
Also, naja, das sagt er halt auch. Dieser Steffen Cotré setzt sich dann dahin und sagt, es traut sich ja keiner mehr, den Mund aufzumachen, deswegen würde es keine namhaften Wissenschaftler geben, die seine These bestätigen. Und das zieht sich durch die ganze Bevölkerung, ja, dass er sagt, keiner hat mehr den Mut oder die Kraft, sich gegen den Mainstream, wie er es nennt, zu wehren.
Ja,
und das
klar.
ist genau das, was ich meinte vorhin. Deutschland driftet auseinander, weil die einen sagen, ich kann nichts mehr sagen gegen Migration, gegen Klima, gegen Gendern, gegen was auch immer. Dann werde ich sofort abgestempelt. Und die anderen sagen, ja, dann argumentier doch mal mit mir.
Ja, klar.
Wird aber nicht gemacht. Es wird nur noch gestritten, es wird nur noch beleidigt.
Ja.
Und ich sorry, aber ich sehe da echt ein Riesenproblem.
Ja, absolut.
Das ist echt, das nimmt amerikanische Züge an hier.
Absolut, absolut.
Sorry, das wollte ich nur mal loswerden.
Nee, sehr gut. Sehr gut. War ja schon fast ein Was treibt mich um? Und wenn wir schon beim Thema sind, würde ich sagen.
Was treibt euch um?
Und die fleißigen Hörerinnen und Hörer, ihr wisst es. Und ihr wartet immer nur darauf, so wie ich nur darauf warte, dass Paula endlich fertig ist, damit ich diese Frage stellen kann. Denn, Paula, meine allerliebste, was treibt dich denn aktuell so um?
Ja, wir hatten es ja gerade über Netflix und ich hatte ja gesagt, dass es immer tolle Biografien gibt und so weiter. Und ich habe eine tolle Biografie gesehen es ist eine Serie mit verschiedenen Staffeln. Nennt sich African Queens und die zweite Staffel handelt ja jetzt auch über die berühmte Kleopatra aus Ägypten. Es war ja kontrovers, was hat sie für eine Hautfarbe, wie sieht sie aus und so weiter. Die erste Staffel allerdings handelt von Njinga von Matamba, die eine afrikanische Königin war, und zwar ist sie geboren 1583, gestorben 1663. Sie hat über das Königreich Ndongo geherrscht und ist bekannt geworden, weil sie den portugiesischen Invasoren, die damals Afrika versklavt haben, über weite Teile, über einen längeren Zeitraum wirklich erfolgreich Widerstand geleistet hat. Also die hat sich dagegen aufgelehnt. Diese Biografie ist wirklich krass gut verfilmt worden. Natürlich auch mit vielen heftigen Szenen, mit Kämpfen und so weiter.
Ja.
Und du siehst einfach mal, wie es damals vielleicht ausgesehen haben könnte.
Ja.
Auf jeden Fall, was ich mir da dann gedacht habe. Diese Frau, ich habe die noch nie vorher gesehen. Ich habe noch nie von der gehört, auch in keinerlei Büchern, auch keinerlei Geschichtsbüchern. Ich lese sowas, ja. Und denke mir, wie viele unfassbare Persönlichkeiten haben schon auf dieser Erde gelebt, von denen wir keine Ahnung haben. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob mein toller Podcast-Co-Host Mino mir Leute nennen kann aus jedem Jahrhundert, sagen wir mal vom 11. Jahrhundert angehend oder 12. Jahrhundert, wo er denkt, das ist die berühmteste Person aus diesem Jahrhundert.
Gut. Vom 11. Jahrhundert ausgehend.
Oder muss nicht 11. Jahrhundert sein. Boah. Lass uns mal später anfangen. Lass uns mal, keine Ahnung, 16. Jahrhundert zum Beispiel.
16. Jahrhundert wäre auf jeden Fall Michelangelo oder Leonardo da Vinci, okay. Ne? Einer von den Großen. Also ich würde sogar sagen, Leonardo da Vinci ist die Person. Wobei ich jetzt gerade, ich muss mal gerade überlegen, war das das 15. oder 16. Jahrhundert? Könnte es auch 15. Jahrhundert sein.
Na, guck mal, so zum Beispiel 14. Jahrhundert ist Johannes Gutenberg gewesen, ne? Der den Buchdruck erfunden hat, ist ja schon krasser Einfluss, ne?
Ja.
1450, glaube ich, war dann Leonardo da Vinci.
Ja, das genau, 15. Jahrhundert wäre das dann halt dann genau. So im Dreh. Aber warte mal, Gutenberg war doch erst nach da Vinci.
Nee.
War Gutenberg vor da Vinci?
Also Gutenberg war 1400.
1400 irgendwas.
Genau,
dann er ist wurde das 15.
in Mainz
Jahrhundert.
Geboren. Ist 15. Jahrhundert,
genau.
Er ist 1400 in Mainz geboren.
Okay. Ah, dann haben die parallel sogar gelebt. Verrückt. Siehst du mal. Ja, ich bin mit den Daten selbst innerhalb der Jahrhunderte immer super.
Ich auch nicht. Ich weiß das manchmal auch nicht. Ich kenne die ganz, also man kennt diese Namen.
Ja.
Man kann sie aber nicht zuordnen, welches Jahrhundert jetzt wie wo.
Ja.
Ne? Aber jetzt, was treibt mich um? Aus dem letzten Jahrhundert, sagen wir mal vom 20. Jahrhundert.
Mhm.
Wer war die Person, die dir sofort in den Kopf kommt?
Adolf Hitler.
So, ganz genau. Ich wusste, dass du das sagst.
Ja,
nicht Albert Einstein,
nee. Nicht
Mandela, nein, Adolf Hitler.
Ja, klar.
So, und wer wird in diesem Jahrhundert, im 21. Jahrhundert, für zukünftige Generationen im Kopf bleiben?
Ich.
Vermutlich.
Putin,
und Putin.
Ja.
So.
Ja, klar.
Wir kennen irgendwie Genghis Khan, wir kennen diese ganzen großen Herrscher, die einfach blutrünstig waren, Alexander der Große, wie auch immer der Eroberer.
Mhm.
Ja, wir kennen nur die Tyrannen.
Mhm.
Oder? Ist dir das
oftmals
mal aufgefallen?
Ja, ja, klar.
Oder? Und deswegen denke ich mir...
Aber weil die großen Geschichten sozusagen geschrieben haben, die dann halt
ganz
im
genau.
Kopf bleiben, das ist es halt.
Ja. Ganz genau. Und kann das nicht sein, dass das der Putin auch will?
Selbstverständlich. Ich meine, er hat ja auch schon ganz offen gezeigt, dass es ja oder auch gesagt, dass es ihm ja primär darum geht, Russland wieder zu seiner alten Macht zu führen, zum Großrussischen Reich. Ne?
Mhm.
Und mit den russischen Zaren damals, das war die Zeit Russlands. Ne? Also natürlich,
ja.
Klar.
Nee, eben, und du hast einfach nur ein paar Namen im Kopf und die haben zum Großteil irgendwas mit Zerstörung, mit Brutalität und mit Herrschaft zu tun.
Mhm.
Und das ist halt leider so, wenn du berühmt werden willst, wenn du wirklich in die Geschichte eingehen willst, dann musst du irgendwie ein paar Millionen Menschen töten.
Mhm.
Und das ist doch geisteskrank.
Natürlich.
Also, dass wir die auch so feiern, dass das so in den Geschichten auch so... Ne?
Ja gut, was heißt feiern, ne? Also jetzt.
Naja, was heißt nicht feiern, aber halt wir halten sie am Leben dadurch, dass wir über
sie
sprechen.
Aber das ist wichtig. Insofern wichtig,
stimmt.
Dass du es halt nicht
hast
vergisst, ne? Weil du hast
absolut.
Ja auch dieses
Erinnerungskultur.
Genau. Du merkst ja in der Schule immer so dieses, auch vielleicht ging es dir damals auch so, irgendwann so nachdem du das dritte Mal das dritte Reich durchgenommen hast in der Oberstufe, da kommt es ja auch zum Hals raus und hast keinen Bock mehr da drauf. Das
ist aber ganz
sorgt
wichtig.
Aber, genau, natürlich. Das sorgt aber dafür, dass es halt nicht vergessen wird. Das ist,
ja,
das
ist, auch,
wichtig,
ist
ja.
Auch essentiell, ist essentiell, aber du siehst ja, wie wir Menschen dann zurückschauen.
Mhm. Ja, klar.
Wir sehen nur diese, das war, also wenn wir jetzt hier über Krieg sprechen, dann sagt meine Großmutter, das war schon immer so.
Mhm.
Es wird immer Kriege geben. Ich habe den Ersten Weltkrieg durch meine Vorfahren quasi erzählt bekommen. Ich habe den Zweiten Weltkrieg teilweise erlebt. Und ich erlebe jetzt diesen Ukraine-Krieg. Ich hoffe nur, dass ich selber hier in Deutschland keinen Krieg mehr erleben muss.
Ja.
So, das wird dir halt gesagt. Und das ist ja völlig verständlich. Aber das bleibt den Menschen im Kopf.
Nee, absolut. absolut. Das sind halt die großen Geschichten von großem Leid und so. Das sind die Sachen, die halt weitererzählt werden. Und ganz selten sind es halt die positiven Sachen, weil die positiven Sachen halt einfach nicht so oft groß spektakulär sind. Weißt du, mit spektakulären Sachen kannst du halt immer mehr anfangen. So ist es leider.
Ne? Ja. Ich war jetzt über das lange Wochenende in Bremen bei meiner Oma.
Ja.
Die hat immer alles aufgehoben, was sie von ihren Eltern und Großeltern so bekommen hat. Und da gibt es Bücher, Schulaufgaben von 1870 von ihrer Ur-Urgroßmutter, wie ihre Großmutter im Ersten Weltkrieg, gibt es Kriegstagebücher von Hand geschrieben in altdeutscher Schrift. Die wollen wir jetzt auch entschlüsseln lassen, dass man diesmal lesen kann. Oder? Und da geht der erste Satz geht los: Ich bin mit meinen drei Kindern von Bremen nach Kassel geflohen, 1914. Und dann siehst du den Film Im Westen nichts Neues und denkst dir, das ist genau diese Zeit.
Ja,
und ihr Mann musste in Krieg und so. Und du denkst dir, abgefahren, was da alles schon passiert ist. Klar. Ja. Aber wir kennen diese Personen nicht. Niemand kennt sie. Ja. Sondern das steht jetzt in irgendeinem Tagebuch, was irgendwo in irgendeinem Regal steht. Und keiner wird sich an diese Person erinnern. Aber jeder erinnert sich an Adolf Hitler.
Ja, nee, stimmt.
Ne? Das hat irgendwie, flasht mich sowas.
Ja. Ist aber eine wichtige Frage, die ich zu deiner Dokumentation habe. Ist diese afrikanische Königin weiß?
Nein.
Das ist schade, weil eigentlich werden ja genau immer alle, die weiß sind, schwarz gemacht. Also müssten sie das ja genau andersrum machen.
Also alle sind es nicht, erstmal so. Ne? Es werden nicht alle schwarz gemacht, die weiß sind. Ich kann diese Diskussion um Kleopatra auch nicht so wirklich verstehen. Ich habe nämlich mir das angeguckt und also die erste Folge irgendwie und ich dachte, sie wäre wirklich schwarz-schwarz. Aber sie ist halt gebräunt und so kann man da halt auch aussehen in der Zeit mit viel Sonne. Also jetzt mal ohne Witz, die sieht wirklich auch aus wie eine Ägypterin. Die sieht jetzt nicht aus wie eine Frau aus dem Kongo. Sieht sie nicht.
ja, sie ist keine Schwarzafrikanerin, aber sie ist auch keine akkurate
Repräsentantin einer Dings. Ariel, die Meerjungfrau, können wir drüber diskutieren.
Findest du? Ja, ich finde, dass man da weniger diskutieren muss als bei Kleopatra. Wenn bei Kleopatra ja zum Beispiel ganz klar ist, dass sie nicht mal Ägypterin war, ne? Das ist schon klar, die ist Griechin, ne? Makedonische Griechin.
Ja, aber sie lebt in Ägypten und ist da auch die ganze Zeit der Sonne ausgesetzt.
Gut, ich kann mich auch nach Ägypten setzen, aber am Ende sehe ich nicht so aus wie die Schauspielerin von...
Doch, zwei Wochen in der Türkei und du siehst aus wie ein Ägypter.
Okay, das stimmt, ja. Ja.
Ist so. Und auch diese Diskussion,
ja, du man weißt
hört
ja,
doch
ist.
Auf damit. Ist doch, haben wir nicht andere Probleme?
Doch, Ariel, die Meerjungfrau.
Ja, lass die doch schwarz sein, mein Gott. Ist doch okay. So. Oh mein Gott, im Wasser wird man übrigens hart braun, ne?
Ja, ja klar, weil es ist kein,
Reflexion.
Genau, wollte gerade sagen, da ist kein
ja, UV-Schutz. Eben, also kann das durchaus sein.
Ich glaube, du warst so lange im Wasser bei Sonne.
Okay. Wenigstens komme ich mit spannenden Themen um die Ecke.
Das stimmt.
Nicht immer du, nicht nur wie du so, ich habe eine Playstation gefunden.
Ja, nee, Das war eine Nintendo 64, möchte ich nochmal unterstreichen.
Erzähl mir mal, was treibt dich um?
Ja, was treibt mich um? Was mich umtreibt, wieder mal so profane Sachen, wie du ja eben schon gesagt hast, ja, oder halt auch nicht.
Irgendjemand muss ja das Niveau hier senken, ja?
Ja, eben, ja. Hast du mitbekommen, dass Bud Light, Miller Light und jetzt auch im Anschluss daran Target, die große Supermarktkette, riesige Shitstorms abbekommen haben? Und weißt du, was die Auslöser dafür waren?
Ich habe nur eine Geschichte von Bud Light mitbekommen. Mhm. Haben die nicht eine Werbekampagne mit einer Transgender-Frau gemacht?
Genau, mit Dylan Mulvaney oder so heißt
genau.
Sie. Genau.
Jetzt sie, genau.
Jetzt sie.
Und da war natürlich dann der Aufschrei groß und die Sales sind krass zurückgegangen.
Brutal.
Also das hat man richtig sehen können.
Brutal. Die
haben 1%
Sales sind abgebrochen. Die haben irgendwie 18 Milliarden Euro Dollar Verlust gemacht oder sowas damit. Also weil die Werbekampagne an sich schon mal, also ne, nicht an die Target Group, die eigentlich diese Biermarke hart gerichtet war, das dann halt die verwirrt hat, die ne, eigentlich da angesprochen sind. Miller Lite hat das so gemacht, die haben eine Werbekampagne gemacht, die komplett auf Frauen getargetet war, in der quasi suggeriert wurde, dass ohne Frauen würde es kein Bier geben. Also so ultra, ultra feministisch, wo es dann auch darum ging, so ne, von wegen, ja, damals bei den Mesopotamier waren das schon Frauen gewesen, in der Prohibition waren Frauen das gewesen, die Dings gemacht haben, die das Bier gebraut haben und das Einzige, ne, das quasi die Bierbranche dann in Return gegeben hat, waren Kampagnen, wo sie in Bikinis gesteckt wurden. Ja? Und die haben wirklich eine Kampagne gefahren, wo es hieß, du sollst deine alten Plakate und sowas, wo es noch gibt davon, wenn du welche zu Hause hast, zu denen schicken, damit die schreddern können und zu Dünger machen können, damit das dann an Frauenfarmer geschickt werden kann, damit die den Hopfen, der damit erzeugt wird, zu Frauenbrewers dann geschickt werden. Also komplett abstrus, was natürlich alle Leute, die die Kampagne, also selbst Frauen angepisst hat, weil das einfach so unglaublich Third Wave Feminism ist, ne, dieses so von wegen, alles ist scheiße außer Frau. Also das fand ich fantastisch, ja. Und dann jetzt Target hat's abbekommen, weil die im Zuge des Pride Month eine Kollektion für Kinder und sogar für Toddler rausgebracht haben, also an Klamotten mit sehr interessanten Sprüchen drauf, aber auch, und das
Toddler, war der Kleinkinder, ne?
Kleinkinder, genau, ja, sorry. Das war der Stein des Anstoßes gewesen, weil da eine Frau sich auf TikTok brutalst drüber aufgeregt hat, einen Onesie, also diese Einteiler, ne, für Krabbelkinder, der schon einen Dings eingebaut hat, hier unten für quasi das einzutacken. Ich weiß nicht, wie da der deutsche Begriff dafür ist. Also, ne, dass man quasi bei Trans-Menschen, die das halt noch nicht, die noch nicht die komplette Transformation gemacht haben, die dann quasi ihren Genital zurückdrücken können, damit was halt aussieht, als wirst du halt eine Frau. Und das schon für Toddler. Und das ging halt dann komplett durch die Decke. Und ich frage mich, ja, ne, also muss sowas sein im Sinne von so richtig in your face, wir müssen das einfach durchziehen, weil es gibt natürlich diese Menschen ohne Frage, ja, aber wie stehst du dazu, wenn das dann halt so, also A, schon so früh beispielsweise anfängt, mit wirklich schon Kleinkindern, die dir auf jeden Fall noch nicht sagen können, dass sie nicht binär oder sonst irgendwas sind, die nämlich gar keinen Plan vom Leben haben, und jetzt für Miller Lite und Bud Light, ne, wenn du dich darauf beziehst, dass du halt eben sagst, ja hier, okay, du verkraulst deine Target Group damit, deine Zielgruppe, indem du Werbung machst, die nichts mit den Leuten zu tun hat, die eigentlich ein Produkt trinken, und dich dann darüber wunderst, dass dein Sharepreis einfach in den Keller rauscht. Was sagst du dazu?
Kurz zum zweiten Punkt erst. Mhm. Da hat der Patrick Bad David, der Gründer von Valuetainment, was ganz Cooles zu gesagt. Der meinte nämlich, Leute, jetzt mal aus reiner Wirtschaftssicht, wie du gerade gesagt hast, wer trinkt Bier? Männer. Jetzt ist quasi so er meinte dann so, da fühlen sich dann Männer angegriffen, weil sie sagen, jetzt nehmen die uns auch noch das Bier weg. Mhm. Okay. Also, lasst uns doch wenigstens unser Bier, ja? Ja, ja. Ihr Frauen, ihr trinkt Rosé, ja? Und wir trinken unser Bier und lasst uns unser Bier und stellt da einen ordentlichen Mann hin, der mir Bier verkauft und nicht eine Transgender-Frau, ne? Ich fand das erstmal überhaupt nicht schlimm. Lass doch diese Transgender-Frau Bier trinken und lass sie doch das irgendwie verkörpern. Erstmal fand ich es nicht schlimm.
Ich frag mich halt.
Aber dieser Aufschrei, der führt dann dazu, dass es so eine krasse Diskussion wird. Mein Gott, genau. Ich habe echt gedacht, das ist typisch Amerikaner. Mhm. Alles muss dann halt irgendwie sofort zum Shitstorm werden. Und ich meine, Bud Light hatte eigentlich nur gute Intentionen. Die wollten halt diese Gruppe Mensch auch mit reinnehmen in den Alltag und wollen das halt irgendwie, wollen zeigen, dass es sowas gibt. Aber es gibt halt in den USA gerade diese heftige Bewegung, und du hast es gerade richtig angesprochen, dass sogar Kinder irgendwie auch Hormonbehandlungen bekommen, ne, und sowas, weil sie dann sagen, ich bin keine Frau oder ich bin ein Mann oder wie auch immer, und dass das so ein bisschen Trend wird, dass das unter Jugendlichen sogar zum Trend wird und dass man
über TikTok übrigens befeuert.
Ja, klar, aber TikTok China sicher nicht, ja, sondern TikTok USA. Ja, ja. Und das ist auch wieder dieser Punkt, dass das dann immer so, das ist ein Trend, und es gibt diese Menschen und die fühlen sich sicher ganz schlimm in ihrem Körper und wollen das ändern, und diese Menschen sollten jegliches Recht haben, so zu sein, wie sie sein wollen.
Absolut.
Das ist meine Einstellung.
Absolut.
Man darf es aber niemanden aufzwingen, und man sollte auch nicht anfangen mit irgendwie mit Kindern. Ja. Also irgendwie, wenn volljährig sind oder auch 16 und irgendwie richtig gut sich kennen, selber kennen, dann sollte man auch sowas ernst nehmen und darauf eingehen, und jeder Mensch sollte geliebt werden. Das ist meine Einstellung. Aber ich kann es sehr gut verstehen, dass, wenn das dann so in die Werbung mit einfließt und so in diesen Alltag. Und das ist ja genau das Problem, warum so ein Ron DeSantis gute Chancen hat, Präsident zu werden.
Genau.
Weil der gestrickt dagegen ist, und unter seiner, ich sag mal, Regentschaft wäre das ja fast, kommt sowas halt nicht vor. Da wird sowas halt verboten.
Okay.
Und verbieten solltest du sowas auch nicht dürfen. Ja?
Ja.
Weil dann ist es halt die Schuld der Firma, und die muss dann ihre Einbußen hinnehmen und gut ist.
Ja. Ja, außer halt, wie gesagt, wie du sagst, mit Kindern beispielsweise. Also, dass man sagt, okay, es gibt gewisse Regelungen. Wir haben das ja in Europa auch beispielsweise, ne, dass du das eben nicht machen kannst mit Minderjährigen.
Ja, Kinder geht gar nicht.
Ich finde, da muss es auf jeden Fall irgendwie Regelungen geben.
Auf jeden Fall.
Aber ansonsten, klar.
Ja, und es muss auch die Regelung geben. Gibt es ja jetzt Gott sei Dank, dass einfach Männer, die Frauen jetzt sind, nicht in Frauensport mitmachen dürfen. Und da war auch die Riesenaufschrei, weil ja die Lia Thomas alles niedergemetzelt hat im Schwimmen, was Brüste hatte.
Ja, frag dich mal, warum, ja? Wenn du halt die Muskelstruktur eines Mannes hast, ja? Also,
Kopf größer, viel große Hände, ist durch die Pubertät gegangen, hat den Körperbau eines Mannes und schwimmt dementsprechend natürlich viel schneller als jede schnellste Frau. Und da gibt es auch einen Riesenaufschrei der Schwimmerinnen, die sind auch an die Öffentlichkeit gegangen und haben sich beschwert und es wurde ja gestoppt. Also wurde ja verboten, dass Männer, die nun Frauen sind, in Frauensport teilhaben dürfen.
Ja.
Und das sehe ich auch als richtig an, weil das halt wirklich unfair ist den Frauen gegenüber. Absolut. Aber sollte es dann eine Transgender-Liga geben, zum Beispiel?
Ja, würde ich auch sagen.
Ja?
Ja. Also weil ausschließen komplett kannst du nicht, weil du kannst sie weder jetzt zu den Männern schicken, noch kannst du sie zu den Frauen schicken, weil es ist de facto quasi weder Mann noch Frau, sondern halt dann eben, also biologisch gesehen, dann halt ursprünglich mal ein Mann und jetzt halt dann durch die Transformation eine Frau. Aber du brauchst halt dann eine extra Liga, wo du entweder sagst, also entweder du machst zwei Ligen nochmal extra, ne? Eine für Transgender-Frauen und eine für Transgender-Männer oder nur eine und wirst Transgender-Frauen und Transgender-Männer zusammen, wobei das ja auch irgendwie ein bisschen komisch ist, weil dann hast du auch da wieder keine gleiche Vergleichbarkeit. Ne?
Genau. Ja, ist krasses Thema. Wie gesagt, ich bin sowieso nicht so Fan von Hate, ja, und Populismus und oh, das ist doch scheiße und so. Nee, überhaupt nicht. Lass doch die Menschen sein, wie sie sein wollen.
Solange das nicht dich selbst tangiert, solange du nicht die Leute irgendwie quasi so aktivistisch davon überzeugen möchtest, dass die unbedingt das Gleiche machen müssen, ist doch alles okay. Lass leben und leben lassen.
Ja, das waren doch wieder tolle Themen. Mag's immer mit dir einfach so offen über irgendwas zu diskutieren.
Ja, ich auch.
Ich weiß auch schon, was ich als nächstes mitbringe. Das wollte ich nämlich heute eigentlich mit dir besprechen, aber das kommt dann nächstes Mal dran. Freue ich mich jetzt schon drauf. Das ist auch ein sehr spannendes Thema.
Ich auch.
Genau. Und war wie immer eine Freude.
Mir auch.
Ganz, ganz toll.
Denkt dran, like, share, favorite, subscribe, wie immer. Schickt uns eine Nachricht, schickt uns einen Kommentar. Und vielen Dank, dass ihr immer so fleißig zuhört.
Ja, wir freuen uns auf euch in 2 Wochen. Ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.